Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag. Erinnern Sie sich noch an das schielende Opossum Heidi? Das konnte angeblich die Gewinner der Oscars voraussagen. Oder Paul die Krake. 8-mal hat der begabte 8-Armige den richtigen Gewinner beim Fußball vorhergesagt. In Sachen Fußballorakel wird Paul aber jetzt nochmal getoppt. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor nach Musik von Tai Verdes. Hier kommt Sunset. Seien Sie herzlich willkommen. Vor 16 Jahren, da wurde die Krake Paul zum Weltstar. Von einem deutschen Aquarium aus hatte Paul 8-mal in Folge auf den richtigen Sieger bei Fußball-WM-Spielen getippt. Im selben Jahr ging aber noch ein ganz anderes Orakel an den Start. Und das macht bis heute korrekte Vorhersagen. Kein lebendiges Wesen, sondern ein Fußball-Videospiel aus dem Hause Electronic Arts. FIFA, heute heißt es EA Sports FC. Seit 16 Jahren, also sagt dieses Videospiel jetzt korrekt den Gewinner der Fußball-Weltmeisterschaften der Männer vorher. So macht es auch dieses Jahr wirklich genau alles richtig und hat bereits Anfang Juni vorausgesagt, Spanien wird's. Wie und warum das so sein kann, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Netz- und Games-Journalisten Dennis Kogel. Hallo Dennis.
Hi.
Wie funktioniert das? Wie kann das sein, dass ein Videospiel die Ergebnisse der Weltmeisterschaft voraussagt?
Also seit 2010 simuliert FIFA bzw. EA Sports FC das WM-Turnier mit dann allen teilnehmenden Mannschaften und macht dann eben am Ende eine Ansage, wer der Gewinner dieses simulierten Turniers ist. Wie genau diese Simulation abläuft, das wissen wir nicht, das hat EA nie verraten, aber es ist eigentlich relativ klar, worauf diese Simulation basiert, nämlich auf dem Spiel und dann eben auf dem großen Erfolgsgeheimnis von EA Sports FC, den Spielerinnen-Daten und den Spielerdaten, die bis in die 90er zurückreichen, weil das Spiel simuliert knapp 20.000 Fußballspielerinnen und Spieler in Vereinen und Nationalmannschaften. Und diese Sportler, die haben dann über 30 Charaktereigenschaften wie Dribbling, Sprinttempo, Stärke und so weiter. Und diese Eigenschaften, die basieren aber auf echten Daten aus echten Fußballspielern und die ändern sich von Spiel zu Spiel, von Update zu Update. Und das Game, das verfeinert also immer mehr, wie genau das eigentliche Spiel dann abläuft. Also einerseits eben durch die genaueren Spielerinnen-Daten, Spielerdaten, aber dann auch etwa die Ballphysik und so. Und am Ende entsteht dann eine immer genauere Simulation des Spiels und so wird dann eben jede WM schon vor dem ersten Anpfiff durchgespielt.
Und das funktioniert dann wirklich so gut?
Also man muss wirklich sagen, für den Fußball der Männer, ja, tut es. Also sie haben ja immer wieder, also seit 5 WM sagen sie den richtigen Sieger vorher. Man muss aber auch in dem Fall sagen, okay, nicht nur das Videospiel, auch zum Beispiel Wettmärkte haben Spanien als Favorit für die WM markiert. Und die Spielevorhersagen von EA, die funktionieren auch nicht immer so gut in anderen Sportarten. Die haben es immer mal wieder versucht, zum Beispiel mit American Football oder Eishockey, da ist es nicht so präzise. Und ich vermute, das liegt an den Daten, weil der moderne Fußball ist ja extrem datengetrieben. Große Clubs suchen weltweit nach neuen Talenten, verdienen Geld mit Spielertransfers. Das hat für mich so als nicht riesengroßer Fußballfan so ein bisschen was von Pokémon sammeln, dass man dann immer die besten Leute hin und her tauscht. Ja. Und da geht es natürlich auch um sehr, sehr viel Geld. Und dann möchte man diese Entscheidung nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus treffen, sondern man braucht gute Daten. Und da spielen Videospiele eine immer größere Rolle. Das kann man auch ganz gut sehen an einem anderen Spiel, dem Fußballmanager oder Footballmanager. Mhm. Das ist so ein britisches Fußballmanagement-Spiel. Da steuert man also nicht die Sportlerinnen und Sportler auf dem Feld, sondern leitet einen Fußballverein. Und auch dieses Spiel simuliert die Stärken und Schwächen der Teams und das wohl auch so gut, dass das Spiel schon sehr früh angefangen hat, diese Daten zu teilen mit einer Software, mit der bis heute große Fußballvereine Datenanalyse betreiben. Stats Perform heißt die heute, früher hieß die mal Pro Zone, auch aus England. Und auch noch, was ich ganz interessant finde, besonders talentierte Spielerinnen und Spieler vom Fußballmanager haben es wohl immer wieder ins echte Management von Fußballvereinen geschafft.
Ach krass, also man kann dann sagen, in gewisser Weise haben die Videospiele dann auch den realen Fußball verändert. Aber was ich mich dann natürlich auch frage, gilt das jetzt wirklich nur für den Fußball oder sieht man solche Entwicklungen auch an anderen Stellen?
Also generell kann man sagen, Games haben eine riesige Rolle gespielt für das aktuelle Tech-Thema überhaupt, künstliche Intelligenz, weil KI hat in Spielen ja immer schon eine Rolle gespielt, auch in Fußballspielen, die ja simulieren, wie sich dann die Figuren auf dem Feld verhalten. Da muss man ja eine gewisse künstliche Intelligenz programmieren. Das geht aber noch viel tiefer, weil an Spielen wie Schach und Go wurde ja immer Grundlagenforschung betrieben für maschinelles Lernen und das, was wir heute als KI kennen. Und Spiele waren auch sehr wichtig fürs Thema autonomes Fahren, also Autos, die ohne Menschen fahren. Forschende in Deutschland haben zum Beispiel mit GTA 5 gearbeitet, um eine KI zu trainieren, wie sie halt im Straßenverkehr agieren soll, bevor dann die Autos in die echte Welt entlassen werden.
Also im Ernst, also GTA, dieses Spiel, wo man Leute überfährt und ganz viel rumballert?
Ja, das finde ich schon ein bisschen skurril. Aber es ist eigentlich gar nicht so doof, wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, weil in GTA ergeben sich ja chaotische, unerwartete Situationen. Jemand schießt, plötzlich fahren alle Autos los, jemand fährt über eine rote Ampel oder Leute laufen plötzlich auf die Straße und man kann dann so testen, ob dann selbstfahrende Autos sich in solchen chaotischen Situationen richtig verhalten, ob sie dann vielleicht anfangen, Menschen zu überfahren oder ob sie stehen bleiben, warten, ohne dass dann jemand verletzt wird oder dass man wirklich irgendwie teure Straßenversuche machen muss. Und witzigerweise gab es aber gegen diese Experimente aber auch immer wieder Widerstand. Und zwar von den Machern von GTA, von Rockstar. Die haben solche Forschungsprojekte immer mal wieder stoppen lassen, weil sie nicht wollten, dass andere kommerzielle Firmen ihr kostbares Spiel nutzen, um selber Profit zu machen. Zum Beispiel 2017, da gingen die GTA-Macher gegen OpenAI vor, also die ChatGPT-Entwickler, als die GTA nutzen wollten, um eine KI für selbstfahrende Autos zu entwickeln. Und ich meine, da sieht man ja wirklich, also die Daten, die in Spielen drinstecken, die sind extrem wertvoll und das eben nicht nur für den Fußball.
Ja, aber da eben ganz besonders Dennis Kogel über die Vorhersagen der WM vom Fußball-Videospiel EA Sports FC und die Daten, die in Videospielen stecken. Ich danke dir ganz herzlich für deine Expertise.
Sehr, sehr gerne.
Vergangene Woche hat der Kabarettist Uwe Steimle auf einer AfD-Veranstaltung in Dessau-Roßlau nicht nur mit drastischen Äußerungen über Angela Merkel und Friedrich Merz für Empörung gesorgt. Er stimmte gemeinsam mit AfD-Chef Tino Chrupalla auch die DDR-Nationalhymne Auferstanden aus Ruinen an. Und das ausgerechnet eine Partei, die DDR regelmäßig als Unrechtsstaat bezeichnet, auf deren Symbole zurückgreift. Das wirkt erstmal wie ein Widerspruch in sich. Was genau dahinter steckt und warum das Beispiel Uwe Steimle hier auch so interessant ist, darüber spreche ich jetzt mit Markus Begerich. Er arbeitet beim Verein Miteinander in Magdeburg, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus und mit ostdeutscher Erinnerungskultur und ist jetzt in der Leitung. Hallo Herr Begerich.
Schönen guten Tag, ich heiße aber David mit Vornamen.
Gott, das ist ja hier wieder, also ich möchte mich in aller Form entschuldigen, David Begerich. Uwe Steimle war Polizeihofkommissar und MDR-Moderator und auch als Kabarettist war er ja ein echter Publikumsliebling, weil er ja auch immer doch so ein Stück weit selbstironisch war und dabei so ein Chronist ostdeutscher Befindlichkeiten. Heute bewegt sich der gebürtige Dresdner ja so im Umfeld von Querdenkern und der AfD. Er spricht von Deutschland als besetztem Land und er stimmt jetzt eben bei dieser AfD-Veranstaltung ausgerechnet die DDR-Hymne an. Warum? Ist das schlichte Ostalgie? Was würden Sie sagen, was steckt dahinter?
Also ich glaube, dass es zunächst hilfreich ist, die Nostalgie oder Ostalgie, also die Frage der Erinnerung, ich war 30 Jahre jünger in Marlies verliebt und es war Sommer, zu unterscheiden zu einer politischen Nostalgie, die sich auf das politische System der DDR oder auf bestimmte Aspekte des politischen Systems der DDR beziehen. Und ich glaube, die Kunst, die Steimle sozusagen dort bei seinen Auftritten vollführt, besteht darin, dass er beide Elemente, also die lebensweltliche Erinnerung von anderthalb Generationenkohorten von ostdeutschen Menschen, die ihre Jugend und ihr junges Erwachsenendasein in der DDR verbracht haben, vermengt mit einer politischen Nostalgie, die Diktatur in der DDR verklärt. Mhm. Und das funktioniert aber nur, wenn man beide Elemente miteinander vermischt. Und ich glaube, das tut er deshalb, weil er dann noch einen dritten Schritt geht und die Verhältnisse in der Endphase der DDR permanent parallelisiert mit der heutigen politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland und sie damit sozusagen diskreditiert, ad absurdum führt, vielleicht auch sozusagen delegitimiert, aber zumindest so etwas wie eine Situation schafft, die eine Parallelisierung zwischen der demokratischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland und der DDR-Situation Ende der 80er Jahre schafft.
Haben Sie dafür noch mal ein Beispiel? Also zum Beispiel, er hat ja diesen YouTube-Kanal, der sich Aktuelle Kamera nennt. Und er sagt ja auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gern, dass das sei so ein bisschen also wie DDR-Propaganda. Dann nennt er aber seinen eigenen Kanal Aktuelle Kamera. Also das ist ja in irgendeiner Weise wiederum so widersprüchlich, weil er ja sich suggeriert, als würde er vielleicht sinngemäß als Ossi besonders gut wissen, was Propaganda ist. Er sei besonders schlau, er könnte den öffentlich-rechtlichen Sender des Rundfunks deswegen besonders gut enttarnen. Aber dieses Spiel, Aktuelle Kamera zum Beispiel, das macht irgendwie doch wenig Sinn an der Stelle, oder?
Das macht nur dann Sinn, wenn man das sozusagen als eine pseudo-ironische Brechung interpretiert. Mhm. Ja. Und natürlich, also Sie haben das ja in der Moderation eben schon so ein bisschen angedeutet, es geht ja immer darum zu sagen, die Ostdeutschen sind eigentlich die klügeren Staatsbürger. Mhm. Und sie sind die klügeren Staatsbürger, weil sie eben den Untergang eines politischen Systems schon mal erlebt haben. Und jetzt kommt sozusagen die Pirouette, die Steimle und aber auch andere in dem Milieu, in dem er sich inzwischen bewegt, ja sehr gerne drehen, zu sagen, haben wir alles schon einmal erlebt. Und immer wenn es eine politische Kultur gibt, die sozusagen sagt, wir sind das beste politische System aller Zeiten, dann ist das eigentlich ein untrügliches Zeichen für den politischen Untergang. So, mhm. Und jetzt kann man natürlich an der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland alles Mögliche kritisieren. Und auch Uwe Steimle kann das. Und der interessante Punkt ist, und das liefert er in seinen Kabarettauftritten ja nicht mit, wenn man in der DDR eine bestimmte rote Linie im Kabarett überschritten hat, also zum Beispiel Peter Sodann hat das in den 60er Jahren mal gemacht, dann endete das im Gefängnis.
Ja.
Uwe Steimle kann auf der Kabarettbühne sagen, was er möchte, solange er das Strafrecht nicht touchiert. Und das ist der Unterschied und diesen, also zwischen Diktatur und Demokratie und diesen Unterschied, das muss man sagen, den verwischt er.
Hm. Wenn wir jetzt aber doch noch mal ganz kurz, David Begrich, auf die DDR-Hymne selbst kommen. Da wurde ja der Text seit den 70er Jahren gar nicht mehr gesungen. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum war das noch mal so?
Ja, das war so, weil die DDR ab Mitte der 70er Jahre dazu übergegangen war, sich selbst als sozusagen das bessere Deutschland, haben sie sich immer gesehen, die DDR, aber als eigenständige sozialistische Nation definiert hat und gesagt hat, also mit der Bundesrepublik Deutschland, mit denen haben wir gar nichts zu tun, mit denen verbindet uns geschichtlich auch gar nichts. Wir als Deutsche Demokratische Republik sind der legitime Erbe der aller progressiven Entwicklungen in der deutschen Geschichte von Thomas Münzer bis Marx und Engels und so weiter und so weiter. So, und jetzt guckt man sich diesen Text der Hymne an, der ja von Johannes Erbecher stammt. Und da gibt es die Zeile, auf die natürlich immer wieder sozusagen Bezug genommen wird, gerade in der Wendezeit immer wieder auch Bezug genommen wird, wo von der deutschen Einheit die Rede ist. Nichts lag der DDR-Regierung in den 70er Jahren fern, als die Erinnerung an die deutsche Einheit sozusagen in der Bevölkerung wachzuhalten. Und deshalb hat man den Text, der nicht verboten war, aber man hat diesen Text unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Also die Hymne der DDR war sozusagen eine stumme Hymne, da gab es nichts zu singen.
Und was bedeutet es auf der symbolischen Ebene, wenn dieser Text jetzt wieder gesungen wird beim AfD-Parteitag?
Ja, ich glaube, da geht es immer auch darum, dass die AfD sich ja in den Wahlkämpfen in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren immer darum bemüht hat, an die kulturelle Erinnerung von einer bestimmten Generation von DDR-Bürgern anzuknüpfen. Und diese kulturelle Erinnerung sozusagen auf Augenhöhe zu heben mit der kulturellen Erinnerung der Bundesrepublik Deutschland und sie, also der Westdeutschlands vor allen Dingen, und sie damit aufzuwerten und auch wieder, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben, die Dinge miteinander zu verwischen. Also die Lebenserfahrung der Menschen, die in der DDR gelebt haben, zu verwischen mit der Frage der Legitimität des politischen Systems. Und ich glaube, das muss man auseinanderhalten, wenn man dieser Indienstnahme der zeitgeschichtlichen und kulturellen Erfahrung der AfD widersprechen will.
Das heißt, dann ist die DDR vielleicht auch für Personen wie Steimle überhaupt kein real historischer Ort, sondern wirklich eher eine emotionale Projektionsfläche.
Ja, es ist beides. Also Steimle bezieht sich ja immer sehr stark sozusagen auf heute und gestern Vergleiche. Das, wenn man sich seine YouTube-Sendung Aktuelle Kamera anguckt, dann das ist ja eigentlich eine beständige Vergangenheitsreise in eine Vergangenheit, die es nicht gab. Ja, so. Also eine heile Welt der DDR. Stefan Wolle, der DDR-Historiker, hat das mal genannt, die heile Welt der Diktatur. Und die kleidet sozusagen Steimle aus als eine beschützte Welt, in der wir von den Stürmen der Weltpolitik sozusagen unberührt vor uns hinleben konnten, sage ich jetzt mal ein bisschen improvisiert. Und zugleich ist das eben aber auch alles sehr, sehr deutsch. Ja, also dieser nationalistische Zungenschlag, der bei Steimle immer auch eine Rolle spielt, das ist deutlich zu merken. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er bei AfD-Veranstaltungen in der Vergangenheit dann immer als Gast eingeladen worden ist. Und wenn man sich diese Veranstaltung in Dessau nochmal anschaut, also vom Charakter der Veranstaltung her, dann ist ja nicht ganz klar, was ist denn das eigentlich? Ist das eine Wahlkampfveranstaltung? Mhm. Ist das eine Diskussionsveranstaltung oder ist es eine Kabarettveranstaltung? Ja. Und das bleibt die ganze Zeit über, na sagen wir mal, im Wagen.
Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten, was lernen wir jetzt aus diesem Fall über den Umgang der neuen Rechten mit DDR-Geschichte vielleicht?
Ich glaube, wir können daraus lernen, dass es im Umfeld der AfD immer auch darum geht, wenn es um Ostdeutschland geht, einen instrumentellen Zugriff auf die zeitgeschichtliche Erfahrung der Ostdeutschen zu nehmen. Und daraus ziehe ich zumindest den Schluss, dass die anderen demokratischen Parteien und Institutionen dringend daran arbeiten müssen, eine Kommunikation zu schaffen, die die kulturelle Erinnerung von Ostdeutschen stärker in das gesamtdeutsche Bewusstsein holt, ohne diese Ebenen zu verwischen. Also die kollektive biografische Erfahrung auf der Lebensweltebene mit der politischen Erfahrung zu vermischen.
David Begrich vom Verein Miteinander über die politische Instrumentalisierung von DDR-Erinnerungen am Beispiel des Kabarettisten Uwe Steimle. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Für manche sind die sogenannten Smart Glasses eine geniale Verlängerung der Sinne. Die digitale Brille, wie sie der Meta-Konzern gerade gemeinsam mit der Brillenfirma Ray-Ban herausbringt, kann zum Beispiel Sehenswürdigkeiten erklären, Speisekarten übersetzen. Und für Menschen mit Behinderung kann so eine Brille ein massiver Zugewinn an Autonomie bedeuten. Aber gerade die unauffällige Aufnahmefunktion der Brille birgt dramatische Risiken und Gefahren. Eine britische Aktivistengruppe mit dem schönen Namen Everyone Hates Elon plakatierte gerade Fake-Werbeplakate, die die Brille mit dem zynischen Slogan bewerben. Für Perverse der größte Fortschritt der Technik seit dem Trenchcoat. Also der Streit um die Smart Glasses ist groß. Was er aber über unsere kulturtechnische Entwicklung sagt und wie wir jetzt mit dieser Entwicklung umgehen sollen, das genau bespreche ich jetzt mit der Kunstwissenschaftlerin Katja Müller-Helle. Sie leitet an der Humboldt-Universität in Berlin die Forschungsstelle Das technische Bild. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt hier im Kompressor zu Gast ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Auf den ersten Blick sieht so eine KI-Brille erstmal aus wie eine ganz normale Sonnenbrille. Aber was kann die heute schon alles? Was ist so besonders an dieser Brille?
Ja, da haben Sie auch schon das Besondere an der Brille benannt, nämlich dass sie eigentlich ein hochgerüstetes technisches Objekt ist, was aber als Alltagsgegenstand daherkommt. Also eigentlich verschleiert, dass es so eine hochgerüstete Technik in sich birgt. Und es ist deswegen natürlich interessant, weil Brillen kulturgeschichtlich schon sehr, sehr alt sind. Also jetzt stehen wir an dem Punkt, wo eben die von Ihnen benannte Ray-Ban Meta-Brille Technologie einbaut in diese sehr, sehr stark eigentlich schon etablierte Alltagstechnik. Und die Funktionen, die damit zusammenhängen, sind natürlich eine Fotografie- und Videofunktion. Also das ist auch das, was eben sehr, sehr stark kritisiert wurde von den Ihnen erwähnten Aktivistinnen. Sensortechniken, dann ein Touchpad, auch am Bügel, um Befehle auszuführen. Genau. Und das, was natürlich jetzt ganz besonders interessant ist, ist der KI-Assistent, mit dem man tagtäglich dann auf den Reisen vor dem Mailänder Dom sprechen kann. Und wie Sie wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben, dass die Meta-AI-Stimme jetzt von Kylie Jenner eingesprochen wurde, von dieser einen bestimmten Starfire-Brille.
Ja, Wahnsinn. Aber ich finde interessant, was Sie sagen, dass da im Grunde ja, das also eine ausgefeilte Variante einer schon eigentlich lange üblichen Kulturtechnik ist. Und vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen darauf hinaus, inwieweit sich diese Brille im Grunde doch auch einreiht in so eine Art Genealogie.
Ja, absolut. Also auch ich gerade als Bildwissenschaftlerin, mich interessiert natürlich vor allem, wie sich das Ganze in die Geschichte der optischen Medien einfügen lässt. Ne? Also die Menschheit hat schon mit dem Teleskop oder dem Mikroskop versucht, die menschliche Wahrnehmung zu verlängern, auszuweiten, also ins ganz Ferne zu schauen oder in das ganz Unsichtbare eigentlich. Also Sie kennen vielleicht alle diese Mikrofotografien von Robert Koch, also der Bakteriologe im 19. Jahrhundert, ja, wo dann auf einmal ganz neue Welten dem Auge, dem menschlichen Auge sichtbar wurden. Und dann ist natürlich die Fotografie entwickelt worden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und damit geht ein Diskurs einher dieses Fotoauges. Also ist auch schon Talbot und Daguerre, also die französischen und englischen Pioniere der Fototechnik, die reden schon davon, wie die detailgetreue Nachahmung der Natur, wie die Schärfe, sozusagen alles das und auch die Fixierung natürlich der Platten, alles das übertrifft, was das menschliche Auge kann. Und dann im 20. Jahrhundert gibt es dieses Konzept des Fotoauges, sozusagen, das ein ganz neues Sehen ermöglicht hat.
Diese Verlängerung der Sinne, wie Sie das auch gerade beschreiben, die scheint ja jetzt aber hier doch auch nochmal auf so ein ganz, ganz neues Level zu kommen. Was denken Sie, was unterscheidet dieses Tool jetzt vielleicht aber doch nochmal von anderen?
Ja, das ist auch eine ganz entscheidende Sache, dass wir das auch nochmal unterscheiden und nicht immer nur die Longue Durée sehen der Technikgeschichte, weil wir es jetzt hier mit einem Tool für den Überwachungskapitalismus eigentlich zu tun haben. Es wurde das auch benannt, als Kylie Jenner am 24. Juni mit 23. und 24. Juni mit drei Posts über Instagram diese neue Brille vermarktet hat, war in den Kommentaren zu lesen, hier, das ist Surveillance Capitalism.
Wir müssen nochmal dazu sagen, ja. Kylie Jenner gibt nämlich jetzt die Sprache ab, ne? Also die wird jetzt die KI-Stimme sein, dieser Brille.
Genau, also es ist so, dass dann eigentlich eine Kulturtechnik, die wir vom Theater kennen, also es souffliert jemand einem Schauspieler etwas ins Ohr oder ruft ihm etwas zu. Das wird sozusagen dann eine Praxis sein, die am Ohr dann die Stimme von Kylie Jenner übernehmen wird. Wenn wir vor dem Mailänder Dom stehen, uns die Daten und Fakten zu diesem kunsthistorischen Gebäude dann ins Ohr sagen.
Das ist also eben die große Sorge, der Kritikpunkt dieser Überwachungskapitalismus. Pick-up-Artists werden ja auch immer wieder ins Feld geführt. Und schon jetzt ist das Netz ja voll von diesen Videos von Frauen, die gegen ihren Willen, gegen ihr Wissen einfach abgefilmt werden von diesen Männern, von diesen Voyeuren mit Smart Glasses. Jetzt gibt es aber ja auch wirklich viele, viele sehr positive Momente der Nutzung, gerade für Menschen mit Sehbehinderung. Die Brille kann einem wirklich erklären, was es für Hindernisse vor einem gibt, wie die Umgebung aussieht. Sie kann genau erklären, der Hund, der vor einem steht, ist ein schwarzer Labrador. Also es ist wirklich spektakulär, was diese KI da an der Stelle kann. Also Pro und Contra scheinen sich hier massiv gegenüberzustehen. Wie kommt man zu einem abschließenden Ergebnis? Wie lässt sich klären, wie wir jetzt mit diesem Phänomen umgehen sollen?
Also ich denke, dass das genau in dieser zweifachen Beschreibung eigentlich die Realität auch abbildet, weil wir einerseits einen massiven Missbrauch erleben und wir sehen, dass in den sozialen Medien sich in der Menosphäre gerade männliche Influencer radikalisieren und dann natürlich diese Brille, durch die einfach aus einer Point-of-View-Perspektive, also First-Person-Perspektive, Frauen abgefilmt werden, dann auf TikTok hochgeladen werden. Und also dass das sozusagen auch Pick-up-Artist ist für mich auch ein Begriff, der völlig beschönigend ist für eine manipulative Technik.
Ja, Frauen, man müsste vielleicht sagen, Aufreißkünstler wäre so, dass die 1:1-Übersetzung, aber Sie haben natürlich völlig recht. Also es ist eigentlich eine Beschönigung, ja.
Ja. Es ist eigentlich eine Beschönigung und es wird natürlich auch ein Narrativ über eine bestimmte Form von neuer Männlichkeit mit diesen Brillen und diese, das ist eigentlich eine Normalisierung, die da in diesem eigentlich Überwachungsdispositiv und Beobachtungsdispositiv drinsteckt. Und mir ist dazu eingefallen, diese Spy-Cameras oder diese Spionagekameras auch aus dem 19. Jahrhundert, wo du so durch Knopflöcher gefilmt wurde und dann immer schön hier mit der Leine ausgelöst und sowas. Das sind eigentlich Muster, die es schon lange gibt. Was natürlich entscheidend ist, ist jetzt dieser Schritt, dass diese Kameratechnik jetzt mit dem Cloud Computing verbunden ist. Das heißt also, dass über Bluetooth-Systeme ans Smartphone Daten gesendet werden. Und was jetzt gerade Wired herausgefunden hat, ist, dass also in den Metasystemen eigentlich eine Gesichtserkennungssoftware eingearbeitet ist, die noch nicht freigeschaltet ist, aber die dann noch viel radikaler dazu führen kann, dass sowas wie Face Recognition, Name Tagging und so weiter in diese Systeme mit überführt werden. Und damit sind wir dann sozusagen wirklich bei 1984.
Grauenvoll. Und da gibt es ja dann eben auch schon Berichte darüber, dass ICE beispielsweise auch mit diesen Brillen schon agiert oder wenigstens liebäugelt. Jetzt erzeugt jede Technologie eben auch eine gewisse Kritik oder auch Gegenwehr. Und die Sängerin Lorde, die hat gerade auf einem Festival lautstark nochmal gegen Smart Glasses gewettert und eben auch dafür plädiert, wieder echte Erfahrungen zu machen.
Increasingly in our world, it gets harder and harder to know what is real. You don't know if someone's wearing sunglasses or if they're wearing those fucked up fucking... Can I just say, for the record, fuck the glasses. Don't get the glasses, not sexy. Yeah,
they're real.
Oh, real, oh my gosh. This is sexy, this is real.
Sehen Sie da den Beginn einer auch wirklich vielleicht gravierenden Gegenkultur oder anders gefragt, wohin geht die Reise? Was ist Ihre Prognose?
Also ich glaube, die Reise sollte dahin gehen, dass juristische Einordnung dieser Situation stärker vorangetrieben wird. Das heißt also, das AI Act, Digital Services Act, aber auch die Justizministerin, die ja gerade auch einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat, überhaupt zur Bestimmung der rechtlichen Lage, was passiert eigentlich, wenn ohne Zustimmung gefilmt wird im öffentlichen Raum. Das muss man sozusagen erstmal alles juristisch sozusagen prüfen und aber auch agieren. Weil im Moment gerade, und das haben ja auch die Berichterstattungen der letzten Zeit gezeigt, fühlen sich Frauen einfach alleine gelassen. Sie sind datenschutzmäßig einfach ausgeliefert und müssen selbst aktivistisch werden, also eigene TikTok-Videos drehen, um sozusagen sich zu wehren. Und dass ich glaube, dass in Zukunft relevant wird, wie Meta diese soziale Kritik, also dass wir sozusagen uns gegenseitig überwachen mit diesen Glasses, wie sie darauf reagiert. Was sozusagen eigentlich für ein Narrativ jetzt lanciert wird, dass wir dem entgegentreten können.
Katja Müller-Helle von der Forschungsstelle Das technische Bild an der Humboldt-Universität zu Berlin hat uns erklärt, wo wir gerade stehen in der Debatte um Smart Glasses. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.
Am kommenden Samstag findet in Berlin der nächste Christopher Street Day statt, genauer gesagt die Parade, bei der hunderttausende Menschen für Vielfalt und für die Rechte queerer Menschen auf die Straße gehen werden. Rund um den CSD finden aber auch Dutzende von Partys statt. Und bei einer dieser Partys, da werden ausschließlich arabische Frauen und Flinterpersonen an den DJ-Pulten stehen. Sahara nennt sich das Kollektiv, das diese und ähnliche Partys seit mehreren Jahren in Berlin veranstaltet. Gespielt wird dort vor allem arabischer Elektro, sogenannter Elektro-Swana, ein neues Musikgenre, das seit einigen Jahren nicht nur die Tanzflächen in Beirut, Damaskus und Kairo erobert, sondern eben auch die Clubs in Europa und auch in den USA. Unser Autor David Siebert war für uns bei einer dieser Partys des Sahara-Kollektivs in Berlin dabei.
Vor dem Club Badehaus in Berlin-Friedrichshain hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Sahara lautet der Name der Party, für die hier alle anstehen. Arabisch für abends ausgehen, erklärt Veranstalterin Nur Nurala.
It's called Sahara. You need to roll the R a little bit. It means a night out in Arabic.
Auf dem Programm Electro Swana, wobei Swana für Southwest Asian North African steht, also für die Region von Nordafrika bis zum Nahen Osten.
Basically the music styles they were on every poster.
Wir schreiben das immer groß auf unsere Plakate, um klarzumachen, hier geht es nicht um arabischen Pop oder die Musik, die man von arabischen Hochzeiten kennt. Electro Swana, das ist die Verbindung von arabischer Folklore und arabischer Musik, die wir aus unserer Kindheit kennen, mit modernen Beats, mit Techno und House.
That brings best of both worlds together.
Rund 400 Besucher sind gekommen. Zwei Drittel scheinen einen arabischen Background zu haben. Das Outfit ist bunt gemischt. Auffallend ist nur, dass einige Frauen mehr Make-up tragen als sonst hier üblich und dass viele Kufias tragen, also sogenannte Palästinensertücher. Das musikalische Motto des Abends lautet Ägypten. Den Auftakt macht DJ Ran, im Hauptberuf Architektin in Köln, geboren in Ägypten.
Die Einflüsse sind arabisch-ägyptisch, da wo ich herkomme, gemischt mit House und Techno-Beats. Das ist so mein Ding, das ist so diese traditionelle Musik, die traditionellen Percussions, diese Sounds da in gemischten Beats reinlege, dass ich das so ein bisschen vereine. Dadurch einfach, dass es meine Herkunft ist und dass es die Musik ist, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch liebe.
Das Publikum singt begeistert mit. Die gute Stimmung ist einer der Gründe, warum DJ Ran gerne hier auflegt.
Hier, glaube ich, würde ich auch für Sahara sprechen, dass jede Person hier willkommen ist. Queer Personen sind willkommen, das ist eine Party, wo sie sich auch wohlfühlen. Sie haben ein Awareness-Konzept, was auch alle irgendwie sicherer fühlen lässt auf einer Party. Und mehr kann man sich nicht wünschen.
Nur Nuralla, die Erfinderin der Sahara-Events, ist in Syrien geboren, in den Golfstaaten aufgewachsen und hat in den USA Architektur und Design studiert. 2019 zog sie nach Berlin. Auf die Idee zu der Partyreihe kam sie vor 4 Jahren, als sie ihren 32. Geburtstag feierte und ein Freund dabei als DJ auflegte.
Die Leute haben meine Party gestürmt, auch Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Alle haben getanzt. Da wurde mir klar, dass es eine riesen Nachfrage nach Electro Swana gibt und nach einem Treffpunkt für die arabische Community.
Mittlerweile hat Nur Nuralla über 40 Sahara-Events in Berlin organisiert. Der Anfang war aber schwer.
Arabische Musik an einem Wochenende? Ende? Die meisten Berliner Clubs konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Die haben sich Sorgen um ihre Reputation gemacht und befürchtet, dass zu wenig Gäste kommen und die Touristen ausbleiben.
Später kündigt Nur Nuralla das Duo Ain El Akl aus der arabischen Hauptstadt Alexandria an. Die beiden Musiker tragen knallrote Anzüge, schwarze Sonnenbrillen und treten mit Elektro-Ut, Laptop und Keyboards auf. Dass das Duo gerade auf Europa-Tournee ist, zeigt, wie groß die Elektro-Swana-Szene mittlerweile ist. Ähnliche Partys und Kollektive gibt es in Hamburg, Düsseldorf und Köln, aber auch in London, Paris, Brüssel und sogar in New York. Wobei das Genre für Nur Nuralla für mehr als nur Party steht.
I call it smashing stereotypes. It's basically the I am an Arab.
Es geht auch darum, Vorurteile zu bekämpfen. Diese Klischees, dass arabische Frauen nicht tanzen und ausgehen, dass wir immer nur Kopftücher tragen. Wir wollen zeigen, dass arabische Kultur vielfältig ist, dass wir mehr sind als die Konflikte in unserer Heimat und mehr als die ewigen Negativschlagzeilen über uns in den Nachrichten.